Radio 1. Nur für Erwachsene.
Big Audio Dynamite. Und jetzt zu einem guten Buch, wie ich schon angekündigt habe. Unser nächster Gast ist ein Mann, der es auf unvergleichliche Weise versteht, die unterschiedlichsten Facetten menschlichen Daseins und der Gefühle, die damit verbunden sind, zu untersuchen und zu beschreiben. Das hat er bereits mit seinen Essays Nüchtern und Zuhause getan, vor 2 Jahren mit dem Buch Allein. Und das tut er jetzt wieder, indem er ausgehend von einer eigenen, sehr schmerzhaften Erfahrung des Verlustes von Trauer erzählt. Persönlicher und aber auch universeller Trauer. Zeit der Verluste heißt dieses kluge und wahre und berührende Buch. Und er heißt Daniel Schreiber. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben gerade über Zeit gesprochen. Und das ist doch gerade erst wahr, dass du mit Allein auch hier warst im Studio mit dem letzten Buch. Da hast du vermutlich oder ganz sicher noch nicht geahnt, welches Buch folgen würde, oder?
Nein, habe ich nicht. Mhm. Ich wollte auch eigentlich überhaupt kein Essay mehr schreiben für eine Weile, weil ich das Gefühl hatte, ich habe diese Form, diese literarische Form für mich so weit ausgereizt, wie ich wollte, wie ich konnte. Und dann ist mein Vater gestorben und ich hatte das Gefühl, keinen Trost mehr finden zu können und sehr grundlegend verunsichert zu sein. Und dachte erst, nein, das müssen da alle durch, aber vielleicht ist das keine Erfahrung, über die man ein Buch schreibt. Und mit der Zeit ist mir dann klar geworden, nee, es geht um so viel mehr. Es geht auch um diese kollektiven Verluste, um all das, was wir gerade erleben, um den Verlust der Sicherheiten, dieser Gewissheit, einer gewissen Sorglosigkeit, den Verlust des Gefühls einer lebbaren Zukunft. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich sehr viele von uns umtreibt im Moment.
Also du hast dich tatsächlich erstmal so verwehrt, den Gedanken darüber zu schreiben. Es ist dann, also neben allem, was wir dann auch gleich besprechen werden, es ist ein wundervolles Porträt deines Vaters geworden, der auf dem 2. Bildungsweg Agrarwissenschaft studiert und die komplette Marx-Engels-Lenin-Ausgabe zu Hause hat, auch so wirklich mit Buntstiften beziehungsweise bunten Farben so markiert, und er hat das wirklich alles durchgearbeitet. Du hast das in einem Antiquariat dann wiedergefunden, hattest sofort so ein Flashback und so eine Erinnerung. Das ist ja wirklich so ein Moment, wo man sagt, okay, das ist ja auch etwas durch Trauer gehen, aber auch durch gelebtes Leben. Ne? Wie war das für dich, auch diese Begegnung mit deinem Vater?
Ja, das war, es war sehr faszinierend, weil ich höre von einigen Freundinnen und Freunden, dass sie Dinge haben, die sie noch besprechen wollen mit ihren Eltern. Und mein Vater war sehr lange krank und hatte zum Schluss eine sehr schlimme Krebsdiagnose und hatte nur wenige Monate zu leben. Aber zuvor hatte er auch eine Lungenkrankheit, die auch recht dramatisch war. Und ich hatte mir irgendwann vorgenommen, das einfach zu tun und ihn einfach über sein Leben auszufragen. Mhm. Und ich habe es gemacht. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl gehabt, ihm jetzt beim Schreiben zu begegnen. Aber ich wollte ihm irgendwie gerecht werden. Und meine Mutter war auch die erste Person, die das Buch gelesen hat. Und ich habe ihr auch gesagt, wir können alles ändern, was du möchtest. Und sie wollte überhaupt nichts geändert haben, was mich ganz berührt hat. Und sie hat mich angerufen. Und ich war gerade in London, lustigerweise in so einem Luxuskaufhaus, und habe irgendwie so zwischen 2 Lesungen irgendwas gekauft. Und dann stand dann da und wir haben beide so eine halbe Stunde lang geheult, weil es berührend war. Also,
ja. Das ist also ein Teil des Buches. Also es wäre auch kein Buch von Daniel Schreiber, wenn es nur um eine persönliche Geschichte gehe. Also ginge die Aufarbeitung von Schmerz oder Verlust oder den verschiedenen Dingen, die du schon beschrieben hast. Du sprichst immer auch von universellen Erfahrungen. Du hast es ja schon angedeutet. Du sprichst von kollektiven Erfahrungen im Angesicht der Kriege, der Klimakrise, dass wir eine Vergangenheit hinter uns haben, beziehungsweise eine Zeit hinter uns haben, die auch Gewissheit, mit der auch wir Gewissheit verlieren. Ja, also über diese Verluste sprichst du auch. wenn man selber, du bist, gehst ja auch so ran, wenn ich es richtig verstehe, erstmal mit so einer Neugier und so einem Wunsch, das zu erfahren, was du da beschreibst, ne? Also was hast du erfahren, als du das beschrieben hast?
Ich habe vor allem erfahren, dass ich mich diesen Verlusten verwehrt habe und dass ich sehr lange verdrängt habe. Und ich glaube, dass wir alle das tun. Es ist eine sehr normale und eine fast schon intuitive Reaktion auf die Verluste, die wir erleben, dass wir sie verdrängen. Und unsere Psychen beschützen uns eine Zeit lang davor, die Tragweite dieser Verluste zu verstehen. Weil wenn wir sie verstehen würden, dann wären wir komplett immobilisiert. Dann könnten wir vielleicht nicht weiterleben. Und vor allem in dieser Zeit der akuten Trauer um meinen Vater, habe ich das Gefühl gehabt, ich schaffe das auch, das andere schaffe ich nicht zu verdrängen. Es war fast so, als müsste ich so viel Verdrängungsenergie für meine private Trauer aufbringen, dass ich sie so abziehen musste von diesen anderen Verlusten. Und und ich habe wirklich das Gefühl bekommen, dass uns das viel mehr umtreibt, als wir glauben möchten, dass Eskapismus für viele von uns weniger funktioniert als noch vor einigen Jahren. Und dass die Nachrichten tatsächlich von Monat zu Monat schlimmer zu werden scheinen.
Mhm. Du sagst auch, dass wir uns der Trauer verweigern, dass wir auch unfähig sind zu trauern. Also du sagst, wir leben in einer Welt, die keinen Platz für Trauernde lässt. Mhm. Woraus schließt du das? Also ich meine, man geht ja durch die Welt und sieht jetzt nicht an jeder Straßenecke jemanden, der trauert, ne? Also viele gehen ja mit ihrer Trauer auch nach innen und wollen die gar nicht irgendwie so nach außen tragen oder so. Also woraus schließt du, dass wir gar keine Fähigkeit mehr haben zu trauern? Beziehungsweise was hat uns denn früher dazu befähigt?
Mhm. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft schon lange unfähig sind zu trauern. Und das hat, die Idee stammt auch gar nicht von mir, sondern von Alexander und Margarete Mitscherlich, die das der deutschen Nachkriegsgesellschaft attestiert haben, die diese Trauerverweigerung als eine Reaktion auf die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs und der Erfahrung im Nationalsozialismus interpretiert haben. Und mein Eindruck ist, dass sie wirklich recht hatten. Und Margarete Mitscherlich hat das auch noch im Laufe der Jahrzehnte immer wieder aktualisiert und auch der deutschen Bevölkerung der Nachwendezeit diese Unfähigkeit zu trauern attestiert. Und in meinem privaten Leben stelle ich immer wieder fest, wie sprachlos uns Trauer macht, wie schwierig es für Menschen ist, Freundinnen und Freunde zuzugehen, die gerade trauern, die jemanden, den sie sehr lieben, verloren haben. Mhm. Und das kenne ich auch von mir in meinem eigenen Leben. Und wenn ich auf der anderen Seite stehe und ich habe das immer versucht und ich habe trotzdem diese Hemmung gespürt, diese Sprachlosigkeit.
Das beschreibst du auch an einer Stelle, dass du irgendwie sagst, ja, wie gut es dir getan hat, dass genau diese banalen Mitleidsbekundungen zu dir gekommen sind, dass die Leute einfach, es tut mir so leid und so, ne, das einfach zu tun, ja. Was man eigentlich auch tun möchte, ne. Jetzt habe ich meine, was ganz wichtig ist, diese Geschichte spielt ja, es ist eine Geschichte, die du erzählst. Wir gehen mit dir durch Venedig, eine sterbende Stadt. Ja, also das spielt ja auch eine Rolle. Es beginnt und endet in Venedig, die ganze Geschichte und auch die literarischen Ausflüge. Es gibt viel so, du denkst viel auch über Literatur nach, die du gelesen hast und so. Aber Venedig ist natürlich dann nochmal so extra eben auch so eine sterbende Stadt, die eine Vergangenheit hat, um die man jetzt schon trauern kann oder so. Mhm. Oder eine Gegenwart.
Ja, das war fast ein Grund, das nicht in Venedig anzusetzen.
Ja.
Und ich wusste relativ früh, dass ich das Buch in einem Tag spielen sollte. Also man begleitet mich vom Aufstehen bis hin zu einer letzten Szene am Abend. Und ich habe überlegt, wo dieser Tag stattfinden kann und fand keinen Ort richtig, an dem ich mich aufgehalten habe. Und dann war ich eher aus einem sehr schönen Zufall in Venedig. Ich hatte ein Stipendium, nicht für Venedig, sondern für eine andere Stadt. Und Teil dieses Stipendiums war ein Aufenthalt im Centro Tedesco. Und als ich da war, habe ich verstanden, okay, hier muss es sein. Und gar nicht wegen dieser herkömmlichen Assoziation von Tod und der Tod in Venedig, von Verfall und so weiter, sondern weil ich gemerkt habe, Zum einen fahren seit dem 19. Jahrhundert Menschen immer wieder nach Venedig, um Venedig ein letztes Mal zu sehen, bevor es untergeht. Und zum anderen gibt es diese Stadt in einem Wunder, eine wunderschöne Stadt immer noch. Menschen führen ein wunderbares Leben dort, mit einer großen Leichtigkeit und häufig mit einem großen Gleichmut. Und Venedig ist wirklich, steht im Brennpunkt so vieler klimatischer und politischer Entwicklungen, die wir auf globaler Ebene die ganze Zeit sehen und beobachten und die dort schon einfach 10, 15, 20 Jahre früher stattfinden. Mhm. Und es gibt auch verschiedene Szenen im Buch, wo ich darauf rekurriere und beschreibe, wie zum Beispiel auf die Erhöhung des Meeresspiegels reagiert wird dort.
Ansonsten begleiten wir dich durch dieses Venedig, was eben auch wunderschön ist. Also du gehst über Friedhöfe, du gehst in Museen und so und Palazzi und Bibliotheken. Also es macht auch Spaß, dich da zu begleiten und beim Nachdenken dir zuzuhören. Wir werden dir auch gleich zuhören. Wir hören gleich einen Ausschnitt aus dem Buch. Vorher spielen wir Musik und dann liest Daniel Schreiber aus Die Zeit der Verluste. Is It Real? Oliver Kulecki featuring Malou. Bei uns ist Daniel Schreiber. Er hat das Buch geschrieben, ein Essay, Die Zeit der Verluste. Gerade erschienen und nächste Woche schon auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Das ist kein Grund, sich das Buch zu kaufen, sondern Sie kaufen dieses Buch, wenn Sie denn wollen, weil es einfach sehr, sehr gut ist. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt. Daniel Schreiber liest aus dem Buch und zwar eine Szene relativ vom Anfang.
Ich lausche weiter den Wellen, Booten und Möwen der Stadt, den vereinzelten Stimmen. Noch liegend schaue ich durch das kleine Fenster auf das Wasser des Rio di San Polo, der ein paar Meter weiter in den Canal Grande mündet und nicht einmal durch einen Gehweg vom Centro Tedesco im Palazzo Barbarigo getrennt ist, wo ich mich für ein paar Tage aufhalte. Nicht nur der Waschmittelgeruch der Bettwäsche, sondern die Einrichtung und das kleine Gästezimmer selbst scheinen aus einer anderen Zeit zu stammen. Ich greife nach dem Telefon und schalte den Alarm aus, der gleich klingeln wird, schließe noch einmal kurz die Augen. Ich bin mir nicht sicher, wann die Trauer, gegen die ich mich wehre und die ich dennoch immer spüre, begonnen hat. Ich könnte ihren Beginn an jenem Tag verorten, als ich im Begriff war, eine Bühne in Heidelberg zu betreten und meine Mutter anrief, die am Abend eigentlich nie anrief. Ich schaute auf das Telefon und auf die vielen Menschen, die in dem Saal versammelt waren, schaltete das Gerät aus, erklomm die Stufen zur Bühne, setzte mich auf den Stuhl neben der Moderatorin und entschied mich, die in mir aufkommende Panik zu unterdrücken und in den Saal zu lächeln. Ich wusste, was der Anruf bedeutete. Ein Teil von mir erwartete ihn seit Monaten. Mein Vater war schon lange krank gewesen, dennoch hatte ich auf irrationale Weise an der Idee festgehalten, dass dieser Moment nicht eintreten würde. Ich wollte nicht, dass man mir anmerkte, was geschehen war. Ich absolvierte die Veranstaltung, beantwortete die Fragen der Moderatorin und der Zuschauenden und signierte anschließend meine Bücher. Danach ging ich mit den Veranstaltenden etwas essen. Ich floh so lange vor der Nachricht, bis ich am späten Abend wieder im Hotel war. Ich packte schon meine Sachen, um mit dem frühesten Zug zu meiner Mutter an die Mecklenburgische Seenplatte zu fahren, als ich sie zurückrief und von ihr hörte, dass mein Vater gestorben war. Die Trauer um ihn begleitet mich jeden Tag. Zugleich habe ich das Gefühl, so viel mehr verloren zu haben als mein Vater. Ich habe das Gefühl, dass sich sein Tod in eine Vielzahl von kleinen und großen Tragödien einreiht, dass sich mein privater Verlust mit den vielen kollektiven Verlusten vermengt, die wir in den vergangenen Jahren erfahren haben, von ihnen potenziert wird. Manchmal bin ich mir nicht sicher, um wen oder um was ich trauere, ob ich das vermeintlich Kleine und das vermeintlich Große, meinen privaten Alltag und die Weltgeschichte noch trennen kann. Ein paar Tage vor meiner Reise unterhielt ich mich mit einer Freundin darüber. Gemeinsam überlegten wir, wann wir zum ersten Mal wirklich verstanden hatten, dass etwas ein Ende fand. Dass etwas, von dem wir dachten, dass es lange so bleiben würde, tatsächlich verloren gegangen war. Wir nahmen dieses Gefühl des Verlusts beide als akut wahr. Spätestens seit den Ereignissen der Pandemie und des mit atomaren Drohungen einhergehenden russischen Feldzugs in der Ukraine hatten viele von uns realisiert, dass eine zuletzt fragiler werdende, doch immer noch greifbare Ära der Stabilität vorbei war. In Büchern, Artikeln und in Fernsehnachrichten wurde so anhaltend über eine Zeitenwende und manchmal sogar eine Apokalypse gesprochen, dass ich eine Abneigung gegen diese Worte entwickelte, gegen ihre Hülsenhaftigkeit, die mehr verdeckte als beschrieb. Die Freundin hatte dieses Gefühl des Verlusts zum ersten Mal während des Sommers 2015 empfunden, als sie begann, geflüchteten Menschen zu helfen und aufgrund der ihnen entgegenschlagenden Anfeindungen verstand, dass in unserer Welt etwas Grundlegendes ins Wanken geraten war. Davon angeregt erzählte ich ihr von einem Partygespräch ein Jahr zuvor, als eine in Deutschland lebende russische Frau die kriegerische Eroberung der Krim trotz des Völkerrechtsbruchs zynisch als ein Recht ihres Landes verteidigt hatte. Doch eigentlich, meinten meine Freundin und ich, hätten wir schon viel früher begreifen müssen, dass sich etwas unaufhaltsam verschob. Wie lange wussten wir schon vom voranschreitenden Klimawandel, seinen omnipräsenten Extremwetterlagen, von der menschlich verursachten Erderwärmung, die bereits in der Spanne unseres Lebens so weit fortgeschritten war, wie zum letzten Mal in einem geologischen Zeitraum mehrerer hunderttausend Jahre. Von den Diktatoren neuen Schlages, die auch in demokratischen Ländern die Kontrolle an sich rissen und die Uhr in eine Zeit des Totalitarismus, der Fremdenfeindlichkeit, der Misogynie und offenen Homophobie zurückdrehten. Von der plötzlichen Salonfähigkeit rechtsextremen Hasses, unter anderem in der ältesten Demokratie der Welt und in jenem Land, unserem Land, das sich aufgrund seiner Geschichte geschworen hatte, besonders wachsam gegenüber dieser Form des Hasses zu sein. Wir hätten es während der Finanzkrise 2008 ahnen müssen und womöglich auch schon 2001 nach den Terroranschlägen in New York und den ihnen folgenden US-amerikanischen Kriegen in Afghanistan und im Irak. Und eigentlich hatte sie es gewusst, sagte die Freundin. Sie wollte es nur nicht wahrhaben. Ich stimmte ihr zu.
Dankeschön. Daniel Schreiber, Die Zeit der Verluste, ein kluges, philosophisches, politisches und sehr persönliches Buch. Und wenn Sie denken, es zieht Sie alles total runter. Es ist natürlich eine Gegenwart, in der wir leben, die jetzt nicht optimistisch ist oder stimmt. Und trotzdem ist es auch ein zuversichtliches Buch, was auch die Farben erzählen. Es ist ein sehr kräftiges Buch und also sehr, sehr lesenswert. Vielen Dank, Daniel, dass du bei uns warst und es uns vorgestellt hast, erschienen bei Hansa Berlin. Danke, Daniel Schreiber.
Danke für die Einladung. Thank you.